Vielen Dank für dieses wunderschöne Theaterstück. Danke. Ich will euch mich auch noch mal vorstellen. Ich bin Marie, wie schon gesagt, und für mich ist es wirklich eine Ehre, hier zu sein. Der Jörg hatte schon gesagt, dass ihr meine liebste Landeskirche seid. Ich bin eher oft so auf so Teenie-Konferenzen oder in Freikirchen. Und in meinem Umfeld gibt es schon manchmal so Leute, die sagen, ah, die Landeskirche ist tot und es klappt keiner mehr und ist alles verloren und so. Und dann sage ich immer, in Dürmersheim gibt es eine Kirche, die lebt. Und dann schwärme ich immer von euch. Mein Mitbewohner war die letzte Woche auf der Synode von der evangelischen Kirche und ist total frustriert wiedergekommen. Ich habe gesagt, du, am Sonntag gehe ich nach Dürmersheim und da ist das Beste, was die Landeskirche zu bieten hat. Und das seid ihr, also die, die den Kuchen hier backen mit so viel Liebe, die dekorieren, die Band, die so reich bestückt ist. Ihr seid das, die diese Kirche so lebendig macht. Und ich finde, ich finde, ihr habt echt Glück mit den Fahrern, die euch zugeteilt werden. Also ich war schon ein Walter-Fan und jetzt habt ihr so einen Jesus-ähnlichen Fahrer. Das ist schon, schon ein Geschenk. Ja. Ich will noch zwei besondere Hallos sagen. Alle die, die heute, die nicht so oft hier kommen, herkommen und vielleicht heute gedacht haben, oh, heute der Gottesdienst ist ein bisschen später, es regnet wahrscheinlich eh, da kann ich auch in die Kirche gehen. Und für dieses ein bisschen mehr Überwindung gekostet hat, heute zu kommen. Ich freue mich besonders, dass du und dass sie hier sind. Und mein zweites Hallo geht an euch Konfis, weil ich war auch mal Konfi mit 15. Ich bin in Berlin aufgewachsen und mein Konfi war so ein bisschen mein Ende mit Gott. Ich fand es so schlimm, mein Konfi-Unterricht und so. Ich habe nach dem Konfi, also erstmal wusste ich auch immer Unterschriften sammeln und ich war nicht so brav wie ihr. Ich bin immer am Ende gekommen und habe mir die Unterschrift abgeholt. Und ich weiß, ich war so frustriert und so, habe diese Chance irgendwie nicht genutzt, dass ich am Ende, nachdem ich konfirmiert wurde und dann habe ich das Geld gekriegt, habe gesagt, okay, jetzt gehe ich nie wieder in die Kirche, das war's. Und ich habe da echt was verpasst. Es hätte mir viel erspart, wenn ich mit 15 diesen Gott kennengelernt habe und im Konfi-Unterricht ihm eine Chance gegeben habe. Deswegen cool, dass ihr gezwungen seid, heute hier zu sein. Und ich hoffe, dass ihr es besser macht als ich und dass ihr die Chance wahrnimmt, weil ich glaube, ihr habt echt auch coolen Konfi-Unterricht. Genau. Also cool, dass ihr hier seid, auch wenn ihr hier sein müsst. Genau, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben vorhin diesen Bibeltext gelesen, in dem es ja um ganz viel Hoffnung geht, wo Jesus sagt so, oder Gott zu Israel spricht, sagt, hey, ich habe dich nicht vergessen, ich komme, gib her, ich hole dich. Und dieser Text steht eigentlich in einem Kontext, in der erstmal ganz viel Hoffnungslosigkeit ist. Das Volk Israel ist in Gefangenschaft in Babylon und in den Versen, bevor der Text ist, der vorhin vorgelesen wurde, steht es, doch ist es jetzt noch ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind allesamt in Löchern gefesselt und in Kerkern werden sie versteckt gehalten. Sie sind zur Beute geworden und da ist keiner Retter zur Plünderung. Und niemand sagt, gib wieder her. Das Volk ist gefangen, das, wie sie sich vorgestellt haben, unser Leben geht weiter, nachdem Gott sie aus Ägypten befreit hat, ist irgendwie nicht eingetroffen. Und sie waren in Löchern, sie waren gefangen, sie kamen nicht alleine raus. Und sie haben gefragt, Gott, bist du überhaupt da? Bist du überhaupt gut? Bist du überhaupt echt? Ist da überhaupt jemand, der uns helfen kann? Da ist niemand, der sagt, gib her. Und Gott antwortet mit diesen Versen, die uns vorhin vorgelesen wurden, wo er sagt, doch, ich bin hier und ihr seid mein Volk und ich habe euch erlöst und ihr seid mein. Und weil ihr teuer seid in meinen Augen und wertvoll und ich euch lieb habe, sage ich, gib her. Und ich sage, komm aus den Löchern raus. Und ich möchte heute darüber sprechen, über diese Situation, wenn wir in den Löchern sind, wenn wir gefangen sind in der Hoffnungslosigkeit, wenn wir das Gefühl haben, da ist niemand, der spricht, gib her. Wenn sich es anfühlt, als wäre es ungerecht und als wären wir alleine. Und das, was im Theaterstück gezeigt wurde, dieses Mädchen, was das Gefühl hatte, sie gibt und sie sucht und sie gibt ihre Zeit nach Instagram und irgendwie gibt Instagram und TikTok nicht das zurück, was sie doch eigentlich will. Und sie gibt das an den süßen Typen in der 8b oder 10b, ich weiß nicht, welche Klasse ihr seid, und es kommt nicht zurück. Da ich gebe und ich gebe und das, was ich eigentlich suche, das ist noch nicht da und ich bin innerlich kaputt. Über diese Zeit der Hoffnungslosigkeit, und wir haben ja alle manchmal Bereiche, die gut laufen, und dann haben wir gleichzeitig Bereiche, die nicht so gut laufen. Und ich will sie und ich will dich fragen, wo in deinem Leben ist gerade so ein Loch? Wo ist es gerade zu viel? Wo fühlst du dich gerade gefangen? Wo ist es gerade hoffnungslos? Vielleicht ist es eine Krankheit, vielleicht ist es einfach nur Stress auf der Arbeit und du weißt nicht, ob du den Job behalten kannst. Vielleicht ist es die Mathe-Klausur, die nächste Woche ansteht und es fühlt sich nur hoffnungslos an. Wir haben alle, oder sie können mal für sich überlegen, wo in meinem Bereich ist gerade diese Hoffnungslosigkeit. Und dann wollen wir uns anschauen, was Gott dazu sagt. Hier gibt es nämlich, ich möchte mit uns eine Geschichte angucken von einer Frau, die weiß auf jeden Fall, was Hoffnungslosigkeit ist und wie es sich anfühlt. Die Frau, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, dann kennt ihr die Geschichte oder öfters hier in die Gemeinde geht, die blutflüssige Frau, die Frau, die seit 12 Jahren blutet und überall nach Heilung gesucht hat und keine Heilung gefunden hat. Die Frau, die überall geschrien hat, hey, kann mir jemand, gib her eine Lösung. Und es gab irgendwie niemanden. Die Frau, die so viel, ich stelle mir das vor, wenn man 12 Jahre blutet und einfach immer schwach ist und immer Schmerzen hat und immer Leid hat. Und dann, die Bibelnerds von euch wissen das vielleicht, dass in der Zeit, es war ja nicht nur, sie war körperlich krank, sondern ich glaube, das eine ist zu leiden und das, was noch schlimmer ist, alleine zu leiden. Und diese Frau hat alleine gelitten, weil in dem Kontext damals galt sie als unrein. Und alles, was sie angefasst hat, war unrein. Alle, die sie angefasst hat, war unrein. Das heißt, falls sie vorher verheiratet war, ihr Mann hat sich sicher von ihr geschieden. Ihre Familie hat sie ausgestoßen. Für 12 Jahre hat sie niemand berührt. Für 12 Jahre hat sie niemand umarmt. Für 12 Jahre hat sie niemand gesehen. Für 12 Jahre war sie hoffnungslos. Und in der Bibel steht, dass sie alles probiert hat, dass sie zu jedem Arzt gegangen ist, dass sie arm wurde und dass sie keine Hoffnung, dass sie keine Heilung gefunden hat. Niemand, der ihr Leid stillen konnte. Der Jörg hat es schon gesagt, ich kann mich mit der Frau ein bisschen identifizieren, weil ich war auch in einer Situation, wo ich echt mich hoffnungslos gefühlt habe. Ich komme aus einem Kontext, wo ich ein sehr zerbrochenes Elternhaus hatte, wo ich Missbrauch erlebt habe, wo ich mit 11 ins Heim gekommen bin und da alle Drogen genommen haben, die Chance, dass jemand, der im Heim aufgewachsen ist, Abi macht und zur Uni geht, es liegt bei 1-2% und die Ärzte damals haben das zu mir gesagt, sie haben gesagt, sind sie nicht enttäuscht von sich, wenn sie das nicht schaffen? Sind sie nicht enttäuscht von sich, wenn sie in 3 Monaten wieder im Krankenhaus landen? Sie haben so viel erlebt, sie dürfen nicht zu viel hoffen. Und ich hatte diese Hoffnungslosigkeit, weil ich wusste, alle in meiner Familie sind psychisch krank, alle in meiner Familie haben es nicht geschafft. Und ich hatte das Gefühl, da ist so dieser schwere Rucksack. Und egal, wie sehr ich mich anstrenge, egal, wie viele Einsen ich kriege in der Schule, dieses Loch in mir, das wird nicht heil. Diese Scham in mir, die wird nicht heil. Und ich hatte einen Moment, wo ich, wie gerade in dem Theaterstück, an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich schaffe es nicht alleine. Und mit so einem Leid will ich nicht leben. Ich will lieber nicht leben als damit. Und es war ungefähr so der Kontext, als ich Jörg und die Maria kennengelernt habe. Und ich wusste einfach nur, ich kann nicht mehr. Ich wusste auch, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich wusste, hatte nicht so viel Bock auf Gott. Ich weiß noch, wir waren auf diesem Seminar, also so ähnlich wie dieser Gottesdienst. Und ich bin erstmal zu allem zu spät gekommen, demonstrativ. Und ich wusste, da gibt's noch ganz viele Fragen und ganz viel, was ich nicht verstehe. Aber ich wusste auch, ich brauche was, weil alleine in dieser Hoffnungslosigkeit halte ich es nicht mehr aus. Und diese Frau, ich habe so viel Respekt vor ihr, die hat nach 12 Jahren immer noch nicht aufgegeben. Manchmal, wenn wir Leid erleben, dann paralysiert es uns, dann sind wir wie erstarrt. Und unsere Ehe ist irgendwie leblos und wir nach 12 Jahren ignorieren wir es und wir lassen es einfach so und wir geben auf und wir kämpfen nicht weiter. Und diese Frau hat sich entschieden, weiter zu kämpfen. Sie ist in ihrer Hoffnungslosigkeit nicht stehen geblieben, sondern sie hat geschrien nach Gott und sie hat gesagt, Gott, gib her. Und es ist diese Szene, wie diese namenslose Frau, es ist immer interessant, wie viele Frauen in der Bibel keinen Namen haben. Und Jesus ist eigentlich gerade beschäftigt mit einem wichtigen Mann, mit einem Vorsteher in der Synagoge, der einen wichtigen Namen hat, dem Jairus, dessen Tochter krank ist. Und da ist diese namenslose Frau, da steht einfach nur eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte und bei vielen Ärzten war und all ihr Habe aufgegeben hat und keinen Nutzen davon gehabt hat. Und es wurde nur noch schlimmer. Als sie von Jesus gehört hat, kam sie in die Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Diese Frau, die darf diesen Rabbi nicht anfassen, weil alles, was sie anfasst, ist unrein. Sie darf nicht in dieser Menge sein. Ich stelle mir vor, wie sie sich schämt, wie sie weiß, oh, wenn hier mich jemand entdeckt, wenn die wissen, dass ich eigentlich unrein bin, dann lachen die mich aus, dann schreien die mich an. Und sie sagt aber, nein, ich strecke mich aus, ich rufe zu diesem Gott, ich rufe zu diesem Jesus. Und ich schrei, gib her, nur den Zipfel deines Gewandes. Ich fasse dich gar nicht an, weil wenn ich dich anfasse, dann wirst du auf jeden Fall umrennen. Aber ich brauche nur den Zipfel deines Gewandes. Gib her, Gott, gib her, ich brauche dich. Und das Erste, was wir von dieser namenslosen Frau lernen können, ist, glaube ich, ihr Mut, in dieser Hoffnungslosigkeit nicht stehen zu bleiben, sondern sich auszustrecken und zu Gott zu schreien, gib her. Sich von dem Leid nicht paralysieren zu lassen, sich von der Menge, von den anderen in der 10b, die sagen irgendwie mit Gott ist doof oder so, sagen, nein, ich strecke mich aus nach diesem Gott, die sich von ihrer Scham nicht hat abschrecken lassen und gesagt hat, nein, ich strecke mich aus nach diesem Gott und ich schrei, gib her, wenn ich auch nur einen Zipfel deines Gewandes anfassen kann. Und sie berührt ihn, sie streckt sich aus und sie wird heil, sie wird rein. Und es bleibt da aber nicht stehen, sondern es geht weiter. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und hier könnte die Geschichte enden, aber es geht weiter. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, wie ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Sie weiß, sie hätte ihn nicht anfassen dürfen. Sie weiß, sie hat ihn unrein gemacht damit. Ich glaube, sie erwartet, dass sie angeschrien wird. Sie erwartet, dass sie von diesem großen Rabbi, von der Menge, vielleicht sogar gesteinigt wird, dass sie beschämt wird. Aber Jesus heilt nicht nur ihr Leiden. Jesus heilt ihre Scham. Jesus dreht sich um zu ihr und er sieht diese namenlose Frau und er gibt ihr ihren Namen und nicht irgendeinen Namen. Er nennt sie Tochter. Hier steht weiter, sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jesus heilt nicht nur ihr Leid, Jesus heilt ihr noch größeres Leid, vielleicht ihre Scham. Er sieht sie, er beugt sie zu ihr runter und er sagt, hey, du bist nicht nur irgendeine namenlose Frau. Du, die du von deiner Familie, von der Gesellschaft, von Religion ausgestoßen wurdest, du bist meine Tochter und ich will dich und ich gebe dir Würde. Die Religion hat zu der Frau gesagt, du musst erst rein werden, dann kannst du zu Gott kommen. Du musst erst dein Leben unter Kontrolle haben. Du brauchst erst bessere Noten, deine Ehe muss erst wieder florieren und ihr müsst euch weniger streiten, dann bist du ein guter Christ und dann kannst du in die Gemeinde kommen und dann kannst du auch wieder beten. Und Jesus sagt, nein, du darfst zu mir kommen unrein, du darfst zu mir kommen kaputt, du darfst zu mir kommen zerbrochen, du darfst zu mir kommen mit der Sex in Mathe, du darfst zu mir kommen mit der kaputten Ehe, mit der Scham. Und da ist dieser Vers, wo es steht, als diese Frau Jesus berührte, da ging Kraft von ihm aus. Da gab es diesen wunderschönen Austausch. Die Frau berührt Jesus und macht ihn unrein und er berührt sie und macht sie rein. Sie berührt ihn und wird heil. Er berührt sie und gibt ihr seine Kraft. Sie berührt ihn und er gibt ihr Identität. Er sagt, du bist meine Tochter, ich schäme mich nicht für dich. Ich will dich, du darfst bei mir sein. Danke, dass du mich berührt hast. Danke, dass du dich ausgestreckt hast. Danke für deinen Mut. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Jesus lädt uns ein, so wie wir sind, so zerbrochen mit dem Blut, was noch fließt, mit den offenen Wunden zu ihm zu kommen. Und da, wo die Stimmen in unserem Kopf, die Stimmen in unserer Gesellschaft sagen, versteck dich lieber, versteck das, was in dir zerbrochen ist, da sagt Jesus, nein, komm, gib es mir, gib her und ich gebe dir dafür meine Kraft, meine Heilung. Ich nehme das, was zerbrochen ist. Dafür steht das Kreuz. Das Kreuz ist eigentlich der große Austausch. Jesus gibt sich, Gott gibt sich selber, gibt seine Reinheit, gibt seine Hoffnung, gibt seine Freude. Und wir dürfen ihm geben, was kaputt ist, was unrein ist. Die kaputte Ehe, die kaputte Familie, den Streit mit den Eltern, den Schmerz, die Einsamkeit. Und er gibt uns das, was wir uns eigentlich suchen. Er gibt uns das neue Herz. Für mich war das so, dieser Moment auf diesem Seminar, wo ich echt, ich weiß noch, ich habe mich angefühlt, wie im Swimmingpool zu springen und nicht zu wissen, ob Wasser drin ist oder nicht. Weil mein Leben lang hat man mir gesagt, diesen Gott gibt's nicht. Und dieses Gebet zu sprechen, Gott, wenn es sich irgendwie gibt, gib mir, so begegne mir. Und ich weiß noch, wie ich die Augen geöffnet hatte und ich hatte diese Begegnung mit Jesus und ich wusste, ihn gibt es. Und es ist ein Prozess und ich muss jeden Tag neu zu Jesus aufschreien, gib mir deine Kraft, gib mir deine Hoffnung, gib mir deine Heilung. Schenk mir Leute, die für mich Familie sind, weil meine Familie ist kaputt. Schenk mir neue Hoffnung, schenk mir Frieden. Jeden Tag neu lädt uns Gott ein, zu diesem Austausch zu kommen. Aber ich kann für mich sagen, dass es sich immer gelohnt hat, zu ihm zu schreien. Dass ich nicht immer es so bekommen habe, diesen Austausch, wie ich es wollte, nicht immer die Amazon-Bestellung, wo man genau das kriegt, was man will. Aber es war immer das, was ich brauchte. Und ich will sie und ich will dich einladen, dieser mutigen Frau gleich zu machen. Jesus ist für die Frau, die keinen Namen hatte, stehen geblieben. Er hat alle anderen, diesen wichtigen Synagogenvorsteher, alle anderen außen vor gelassen, sobald sich diese Frau ausgestreckt hat und gesagt hat, gib mir her, gib mir deine Kraft, gib mir deine Heilung, ich brauche dich. Und wenn du dich zu ihm ausstreckst, wenn sie sich zu ihm ausstrecken, mit egal was und egal wie viel Scham und egal wie viel blutigen Wunden, er wird sich zu ihnen umdrehen und er wird sagen, ich sehe dich, meine Tochter, ich sehe dich, mein Sohn, ich sehe sie und ich gebe dir, was ich habe. Und wir wissen, dass er das tut, weil er es am Kreuz bewiesen hat. Am Kreuz hat er bewiesen, dass es ihm mit diesem Austausch wahr ist, ernst ist. Dass er uns da nicht hängen lässt, wenn wir nach ihm schreien. Und vielleicht können Sie zum Schluss einfach und du für dich überlegen, wo will ich diesen Austausch? Wo bin ich heute mit was Schwerem gekommen? Und wo will ich zu Gott schreien und zu sagen, Gott, gib mir deine Freude, gib mir deine Leichtigkeit. Wo schäme ich mich für Sachen, die ich hier in der Gemeinde eigentlich nicht erzählen könnte? Wo läuft es zu Hause nicht gut? Wo läuft es in meiner Ehe nicht gut? Wo habe ich dunkle Gedanken? Und wo will ich nicht länger in dieser Scham und diesem Leid paralysiert sein, sondern wo will ich mich aufmachen, wie diese Frau, neumutig zu Jesus schreien? Gib mir, Gott, gib mir nur ein Stück von deinem Gewand. Und wo will ich neu darauf vertrauen, dass Jesus sich umdreht, wie es am Kreuz bewiesen hat und uns das gibt, was er hat und wo er uns großzügig gibt, seine Freude und seine Hoffnung und seine Kraft. Ich würde Ihnen einfach einen Moment geben, wo Sie für sich überlegen können, hey, gibt es was, was ich austauschen will heute bei Gott? Gibt es was, wo ich schreien will, gib her Gott? Und wo will Gott mir was Neues geben? Und dann würde ich einfach noch für Sie beten. Jesus, du lässt uns nicht stehen in der Hoffnungslosigkeit, auch wenn wir 12 Jahre bluten, 12 Jahre die Ehe nicht mehr lebendig ist, wir 12 Jahre einsam sind, wir seit 6 Wochen schlechte Noten kriegen, wir seit 3 Jahren Angst haben, wir seit 12 Jahren nicht gebetet haben. Jesus, du gibst uns nicht auf und du drehst dich um zu uns, sobald wir nach dir schreien. Und ich bitte das, da wo Menschen zerbrochen sind hier, da wo wir Wunden haben, die sonst niemand sieht, wofür wir uns eigentlich schämen. Jesus, danke, dass du dich nach uns ausstreckst und danke, dass die Begegnung mit dir heilsam ist und die Prozesse mit dir, das immer wieder neue Ausstrecken nach dir, uns erneuert. Und ja, ich bete einfach für deine Kraft und für deine neue Hoffnung hier und in den Herzen der Menschen hier und für Domersheim. Amen.